Herzlich willkommen zu Lunch Meeting, dem liberalen Podcast von Michael und Leon. Heute hatten wir die Chance, mit Christian Dürr über die Aktienrente, ihre Auswirkungen auf den Staatshaushalt und warum Deutschland dringend Einwanderung braucht, zu sprechen. Im Anschluss haben wir mit unserem Redakteur Nils über die Absenkung des Wahlalters gesprochen. Warum seiner Meinung nach eine Absenkung auf 16 Jahre als Wahlalter nicht genügt und folgerichtig das Wahlalter auf 0 Jahre abgesenkt werden sollte. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und starten jetzt direkt mit dem Interview mit Christian Dürr.
Bei uns ist heute Christian Dürr. Christian Dürr ist Mitglied des Deutschen Bundestags, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und Leiter des Arbeitskreises für Haushalt und Finanzen. Jetzt haben wir schon März 2021, in etwa einem halben Jahr ist Bundestagswahl und so langsam merkt man ja schon irgendwie, wie man immer mehr in den Wahlkampfmodus auch kommt und die FDP hat ja jetzt auch schon in einigen Umfragen schon wieder die Zweistelligkeit erreicht. Wie ist das so bei dir? Hast du auch schon inzwischen richtig Lust auf Wahlkampf für die Bundestagswahl?
Ja, also der Bundestagswahlkampf, der letzte ist ja schon ein paar Jahre her und ehrlicherweise dürstet es mich schon ein bisschen auch wieder in den Wahlkampf zu starten, wenngleich zurzeit jedenfalls vieles noch digital stattfindet. Das merken wir bei den Wahlkämpfen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Aber ich freue mich natürlich auch auf hoffentlich im Sommer ein bisschen mehr Präsenzwahlkampf. Das wäre super.
Ja, darüber würden wir uns, glaube ich, alle freuen, wenn auch dann die Corona-Maßnahmen das auch wieder möglich machen. Ein spannendes Thema, das die FDP ja angestoßen hat und insbesondere am 15. Februar ja du gemeinsam mit Johannes Vogel angestoßen hast, ist das Konzept der gesetzlichen Aktienrente. Und aus dem Konzeptpapier stammt ja auch das Zitat: Mehr und bessere kapitalgedeckte Altersvorsorge ist unverzichtbar. Wie genau stellst du dir denn den kapitalgedeckten Teil dieser Altersvorsorge vor?
Also ich fange mal an mit der Notwendigkeit. Wir haben ja, glaube ich, ein bisschen Zeit, um mal ganz kurz den Rahmen zu schlagen, um deutlich zu machen, warum fassen Johannes Vogel und ich das überhaupt an? Warum macht man nicht in Corona-Zeiten ganz andere Themen? Also so, Deutschland ist nach Japan das zweitälteste Land der Welt tatsächlich. Ist eine gute Botschaft, dass Menschen in Deutschland glücklicherweise wegen auch des medizinischen Fortschrittes gesunder älter werden. Aber es ist natürlich eine gigantische Herausforderung für die sozialen Sicherungssysteme, weil die deutsche Altersvorsorge vor allen Dingen auf die umlagefinanzierte Rente aufbaut. Was heißt umlagefinanziert? Das heißt, das, was heute eingezahlt wird, wird auch heute an aktuelle Rentnerinnen und Rentner ausgezahlt. Und da das, was eingenommen wird im Rahmen der Beiträge zur Rentenversicherung, schon nicht mehr ausreicht, um die Renten zu finanzieren, muss aus dem Bundeshaushalt, das heißt aus Steuermitteln, was dazugeschossen werden. Das hat die Grenze von 100 Milliarden Euro im letzten Jahr überschritten. Und das wird sich jetzt in den kommenden Jahren bei etwa einem Drittel des Bundeshaushaltes einpendeln. Das heißt, ein Drittel des Bundeshaushaltes steht jetzt nicht für Bildung, für das Militär, für auch andere soziale Dinge zur Verfügung, sondern fließt sozusagen direkt am 1. Januar in die gesetzliche Rentenversicherung. Und das zeigt, in welcher Schieflage das System ist. Heute ist es noch so, dass ungefähr zwei Erwerbstätige einen Rentner kommen. Das wird sich auf das 1,4-fache reduzieren innerhalb der nächsten Jahre. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für diejenigen, die die Beiträge zahlen, aber auch für die Rentner, weil irgendwann wird das zu Rentenkürzungen führen. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen von den internationalen Kapitalmärkten, die sich gut entwickeln im Durchschnitt von 15 Jahren oder von 12 Jahren bei den meisten Indizes, gibt es da immer ein Plus. Das heißt, man ist immer auf der Plusseite. Da sollten auch die zukünftigen Generationen von profitieren, indem wir einen Teil dessen, was eigentlich in diese Umlagefinanzierung fließt, ein Teil dessen direkt in einen Kapitalstock fließen soll. Und das, was dann sozusagen nicht in die Umlage fließt, also als Lücke entsteht, da springt der Bundeshaushalt vorübergehend ein, weil er langfristig wiederum entlastet wird, der Zuschuss, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Das ist sozusagen in a nutshell die Idee der gesetzlichen Aktienrente.
Aber wenn wir uns jetzt mal den Kapitalmarkt anschauen, wir haben die Dotcom-Blase erlebt, wir haben 2008, 2009 erlebt und wir haben jetzt auch während Corona ja sehr volatile Märkte erlebt. Ist das nicht sehr riskant, unsere Altersversicherungen auf diesen, sage ich mal, Flattermarkt zu stellen?
Also Altersvorsorge risikolos zu 100% wird es leider nicht geben. Ich habe vorhin beschrieben, wenn wir nichts tun, was dann passiert. Ich will es im Bundeshaushalt vielleicht nochmal sozusagen das Szenario ein bisschen deutlicher machen. Es wird sich auf ein Drittel ungefähr einpendeln. Wir werden ab Ende dieses Jahrzehnts, wir haben jetzt 2021, wenn das so weitergeht und wenn wir nicht die Renten krass kürzen oder die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht ganz krass steigen lassen wollen, dann wird der Bundeszuschuss größer werden müssen. Und jetzt kommt das große Problem für uns als Haushaltspolitiker. Deswegen hat mit Johannes ein Rentenpolitiker und mit mir ein Haushalts- und Finanz- und Steuerpolitiker das zusammen gemacht, dieses Projekt. Dann werden wir ab Ende dieses Jahrzehnts die Schuldenbremse nicht mehr einhalten können und keine verfassungskonformen Haushalte mehr vorlegen können. Das heißt, jeder Bundeshaushalt ab Ende dieses Jahrzehnts hat eine tiefrote Zahl, weil er ins Defizit gerät und die Schuldenbremse wird dauerhaft gerissen. Das ist natürlich ein Horrorszenario für alle Beteiligten. Und insofern ist die Umlagefinanz, also das Nichtstun sozusagen, ist das Risikoreichste, was man machen kann. Jetzt komme ich zu der eigentlichen Frage, nämlich der Frage der Kapitalmärkte. Ja, die schwanken. Deswegen wird dann zum Ende dieser Einzahlperiode, das sozusagen für die Rentner und Rentner, die dann bald in Ruhestand eintreten, das aus dem Aktienmarkt wieder rausgenommen und in ganz sichere Anlagen gepackt, damit am Ende das Geld auch wirklich für den Renteneintritt zur Verfügung steht, dieser Kapitalstock. So machen das übrigens ganz, ganz viele Länder in der Welt. Kanada hat einen großen Pensionsfonds, staatlichen, der sogenannte AP7, das ist der schwedische Fonds, das ist so ein bisschen das Vorbild und Role Model auch für den Johannes an der Stelle gewesen, macht das sehr erfolgreich. Und nochmal, innerhalb von so 12 bis 15 Jahren waren bisher Kapitalmärkte immer im Plus. Also das große Problem ist, nichts tun endet tatsächlich in der finanziellen Katastrophe für den Bundeshaushalt, für die Beitragszahler und für die Rentnerinnen und Rentner. Irgendwas muss man tun bei beim demografischen Wandel. Und da ist die einzige Möglichkeit, da zu investieren, wo eben noch am Ende auch Renditen erzeugt werden. Jetzt letzter Satz dazu. Sollten, genau wie du sagst, Kapitalmärkte dauerhaft, also jemand mag einwenden, sagen, ja, das hat bisher die letzten 100 Jahre funktioniert, mag sein, aber was ist denn, wenn jetzt was kommt und die Kapitalmärkte brechen dauerhaft ein, dann ist meine Antwort, ja, wenn die Kapitalmärkte einbrechen, dann bricht auch die Realwirtschaft ein und dann haben wir Massenarbeitslosigkeit und andere Probleme und auch dann ist das Rentensystem in der Umlage massiv betroffen. Also so eine Abkopplung nach dem Motto, der Kapitalmarkt bricht zusammen, wir machen irgendwas Drittes, um die Altersvorsorge auf sichere Füße zu stellen. Das gibt's nicht. Wir müssen alles dafür tun, dass sich die Weltwirtschaft weiterentwickelt. Ich bin da zuversichtlich, dass sie das wird, weil auch viele andere Länder ja Wohlstand und Wachstum haben wollen. Aber nicht vergessen bitte, dass wenn die Wirtschaft insgesamt zusammenbricht, dann brechen auch die sozialen Sicherungssysteme zusammen. Insofern gibt's da für mich eigentlich keine Ausrede, es nicht zu tun.
Jetzt gibt's ja so ein bisschen auch unterschiedliche Ansichten über Aktien. Also zum Beispiel jetzt, Wir beide persönlich, Leon und ich, haben sicherlich ein relativ positives Bild von Aktien und auch einen rationalen Blick darauf. Aber es gibt ja immer wieder Umfragen, zum Beispiel aus 2019, dass 67% der Deutschen sagen, sie haben Angst vor Verlusten durch eine ökonomische Katastrophe. 65% sagen, sie trauen sich nicht in Aktien zu investieren, weil sie einfach gar kein Wissen dazu haben. Ist es dann auch notwendig, quasi eine Aktienkultur in Deutschland zu fördern und zu etablieren, wenn man so ein Modell der gesetzlichen Aktienrente überhaupt ja mehrheitsfähig machen möchte?
Ja, und ich glaube, die gesetzliche Aktienrente befördert auch nochmal die Aktienkultur. Wenn wir jetzt rückblicken auf die letzten 12 Monate, Corona mit katastrophalen Auswirkungen für die Gesundheit vieler Menschen und auf die deutsche Wirtschaft. Ein Positiver hatte das. Die Leute waren offensichtlich zu Hause und haben sich mit anderen Dingen auch mal beschäftigt, und zwar mit Aktienmärkten. Also wir haben ja in den letzten Monaten einen echten Aktienboom eigentlich erlebt, weil auch Kleinanleger gemerkt haben, das ist interessant, was geht da eigentlich ab? Man sieht übrigens diesen Corona-Knick, der ja mittlerweile von den Aktienmärkten auch weitestgehend aufgeholt worden ist wieder, was übrigens zeigt, dass Märkte sich dann erholen, wenn auch die Realwirtschaft sich ein Stück weit wieder erholen kann. Also kurzum, da gibt es, glaube ich, tatsächlich aus den letzten 12 Monaten bei einem Negativen von Corona dann positives Potenzial. Und ich glaube, dass wenn die Leute merken, das hat auch Schweden gezeigt, die das ja schon seit den 90er Jahren machen, dieses Modell, und die Dotcom-Blase überstanden haben, ja, da hatten die auch mal kurzfristig Verluste, aber in der längerfristigen Betrachtung, und darum geht es ja bei der Altersvorsorge, deswegen denken wir ja wirklich in Generationen hier, in der längeren Betrachtung waren sie sehr, sehr erfolgreich, teilweise mit auch zweistelligen Gewinnen pro Jahr sogar, ähnlich die Kanadier. Und ich glaube, wenn Leute das sehen und auch wirklich sehr transparent sehen, was ist mein Anteil? Bei uns ist wichtig, dass das nicht irgendwie dem Staat gehört, zwar staatlich gemanagt sozusagen und auch sehr breit angelegt, also MSCI World ist so ein Index, der in alle globalen Märkte investiert ist. Das ist dann eine sehr breite Anlage. Da soll jetzt auch kein Casino gespielt werden, sondern es soll so breit angelegt werden, wie sich die Weltwirtschaft eigentlich entwickelt. Und wenn die Leute das sehen und ihren Kontoauszug auch ganz transparent bekommen, am besten jedes Jahr, dann können sie sehen, Mensch, das hat was gebracht und vielleicht habe ich Lust. Das ist dann in der Altersvorsorge in Deutschland die sogenannte dritte Säule, nämlich die private Altersvorsorge. Vielleicht habe ich ja Lust, auch ein bisschen Geld noch zusätzlich von meinem Gehalt in die Hand zu nehmen und investiere noch on top sozusagen in die Kapitalmärkte. Deswegen glaube ich, steigert es auch die Aktienkultur durchaus in Deutschland. Und ganz wichtig, da sich weltweit die Aktienmärkte besser entwickeln als nur die deutsche Volkswirtschaft. Das hängt einfach damit zusammen, weil wir eine ältere Bevölkerung in Deutschland haben, in anderen Ländern jüngere Bevölkerung, größeres Wachstumspotenzial. Ist mir wichtig, dass auch gerade mittlere und ältere Generationen in Deutschland, die viel aufgebaut haben, viel geleistet haben für unser Land, von diesen guten Entwicklungen, zu dem übrigens auch die Exportnation Deutschland beigetragen hat, von diesen guten Entwicklungen profitieren. Ich will, dass klar gerade kleine und mittlere Einkommen in Deutschland von guten globalen Aktienmärkten profitieren. Das ist mir wichtig, weil bisher haben die zu wenig Anteil daran.
Ja, ich glaube, das ist definitiv ein interessanter Punkt, dass man sagt, okay, aktuell profitieren vor allem auch besser verdienende Menschen von Aktien, weil vielleicht auch da ein bisschen die Angst nicht so da ist und deshalb sicherlich das System auch da sehr, sehr helfen kann. Jetzt haben wir auf der einen Seite die skeptischen Menschen bezüglich Aktien betrachtet. Jetzt kann man natürlich aber auch nochmal die andere Seite betrachten. Menschen, die sich vielleicht eine noch stärker aktienbasierte Altersvorsorge wünschen, die sich vielleicht fragen, warum auch mit diesem Konzept letztendlich nur ein Zehntel der Beiträge für die Rentenversicherung in Aktien fließen. Wäre nicht eine noch stärker kapitalgedeckte Altersvorsorge und eine noch stärker aktienbasierte Altersvorsorge dann noch besser am Ende?
Klar, wäre mehr besser. Bisher ist jedenfalls viele, gerade auch kleine und mittlere Einkommen in den letzten Jahrzehnten darauf vertröstet worden. Ja, passt auf mit der gesetzlichen Rente, das wird schwierig. Sorgt mal privat vor. Aber die Belastung wird trotzdem immer höher. Was wir hier vorschlagen, ist sozusagen eine Zwischenfinanzierung aus dem Steuerhaushalt, weil der Steuerhaushalt dann wieder mittel- und langfristig stark entlastet wird. Das habe ich vorhin beschrieben. Deswegen ist es okay. Man muss natürlich aufpassen, irgendwann kann natürlich auch der Bundeshaushalt nicht einen großen Anteil der gesetzlichen Rentenversicherung kompensieren. Aber ja, klar, kann ich mir in Zukunft vorstellen, dass man den Anteil auch in die Höhe schraubt. Ich glaube, eine Mischung ist in Ordnung. Das sind vielleicht auch die Skeptiker ein bisschen mit, dass wir hier nicht komplett auf die Kapitaldeckung verzichten, auf die Umlagefinanzierung verzichten, aber die Kapitaldeckung mit reinbringen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass das jetzt nicht einfach nur in Anführungszeichen weiter Unterstützung, da muss auch vieles passieren, denn Riester sparen und so weiter ist alles nicht attraktiv, sehr schlecht gemacht, sehr bürokratisch in Deutschland. Also bei der privaten Vorsorge kann man noch vieles Gutes machen. Da hat der Johannes auch schon viel vorgeschlagen in den letzten Jahren. Aber mir war wichtig und uns war wichtig, dass es in der ersten Säule, also im Kern der gesetzlichen Rentenversicherung passiert. Und da würden wir vorschlagen, mit 2% anzufangen und haben das jetzt auch nicht Voodoo-mäßig gemacht, sondern wir haben Professor Werding gewonnen. Das ist derjenige, der auch den sogenannten Tragfähigkeitsbericht für die Bundesregierung macht. Also der schaut sich die Sozialversicherungssysteme an, die demografische Situation, die wirtschaftliche Entwicklung, den Bundeshaushalt und bewertet das auch für die Bundesregierung. Ist also ein sehr unabhängiger Experte. Der hat sich unseren Vorschlag mal angeschaut, ihn durchgerechnet und konnte belegen, auch jetzt trotz der schwierigen Haushaltssituation wegen Corona, dass dem Bundeshaushalt es hilft, mittelfristig aus dieser Abwärtsspirale des Zuschusses herauszukommen. Und einen zweiten Aspekt, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen, hat er mit einbezogen, nämlich die Frage von Einwanderung und Migration, welche Rolle das spielen muss, damit das Ganze wirklich gut funktioniert. Und da haben wir festgestellt, dass Migration, Einwanderung in den Arbeitsmarkt ein ganz, ganz wichtiger Gamechanger ist, um das System wieder zu stabilisieren. Und vielleicht kann man dann, wenn man das mal angefangen hat, um auf deine Frage noch abschließend zu antworten, auch den Anteil der Kapitaldeckung noch erhöhen. Im ersten Schritt wäre es jetzt sicherlich für den Bundeshaushalt eine Überforderung, aber vielleicht in einem zweiten Schritt.
Wenn ich jetzt mal an die Systeme aus Schweden denke, dann habe ich ja dort die Möglichkeit, vom sag ich mal, Default-Index, der abgebildet wird, abzuweichen und kann mich letztendlich fast frei entscheiden, wie mein Investment letztendlich durchgeführt wird. Ich persönlich habe jetzt eine deutlich höhere Risikotoleranz. Wäre es möglich, in eurem Konzept, sag ich mal, vom MSCI World oder vergleichbaren Indizes abzuweichen und mit meinen, naja, 2 Prozentpunkten von meinen Rentenbeiträgen, die ja da reinfließen, vielleicht auch mal ein bisschen Risiko einzugehen, weil für mich ist die gesetzliche Rente ja sowieso eher so ein Verlustgeschäft. Da fände ich das ja schon gut, wenn damit irgendwie vielleicht auch ein bisschen mehr Rendite erzielt werden kann.
Zwei Punkte dazu. Erstens, Opt-out, so heißt es dann, technisch ist möglich. Das macht Schweden auch. Einfach damit auch dieses, ich sag mal, dieser staatliche Anteil jetzt in Kapitaldeckung mit der gesetzlichen Aktienrente, damit der auch ein Stück weit im Wettbewerb ausgesetzt ist. Das ist also ein smarter Move zu sagen, okay, der muss sozusagen sich auch dem Wettbewerb stellen von anderen Anlegeformen. Da müsste man halt schauen, sage ich mal, das Gesetz ist ja noch nicht geschrieben, da lassen wir auch mit uns reden, müsste man natürlich ein bisschen darauf achten, dass die andere Anlageform dann nicht so krass spekulativ ist, dass unter Umständen das Geld dann zwischenzeitlich mal ganz weg ist, was beim MSCI World nicht der Fall ist. Ich habe es vorhin ein bisschen beschrieben. Aber natürlich, und das ist jetzt mal so ein bisschen mein Plädoyer für eine allgemeine Aktienkultur, hätte ich nichts dagegen, wenn in der dritten Säule, also in der privaten Vorsorge, da mehr passiert und Leute vielleicht auch bereit sind zu sagen, okay, für einen Teil jedenfalls gehe ich ein bisschen mehr ins Risiko. Allerdings, und jetzt kommt der Disclaimer, man empfiehlt natürlich schon eine gewisse Risikostreuung. Also es ist sicherlich, sagen wir mal, bewundernswert, wenn jemand bereit ist, seine private Altersvorsorge komplett auf eine Aktie zu setzen. Dazu raten würde ich trotzdem nicht. Also ich bewundere das Risiko, aber sage ich mal, bin jetzt kein Finanzanlagevermittler, aber würde davor warnen. Und ich glaube, man muss auch sehr viele Dokumentationspapiere unterschreiben, wenn man das macht. Sehr viele Warnhinweise sozusagen gegenzeichnen. Nein, also Spaß beiseite. Opt-out ist möglich, aber es muss sich dann sozusagen in einem Rahmen bewegen, dass wir da nicht ganz spekulativ werden. Aber das sind sicherlich dann auch Details, über die man dann nochmal sprechen muss.
Klar, das ist auf jeden Fall richtig, dass wahrscheinlich für die meisten Menschen es halt notwendig ist, dass da vielleicht auch ein bisschen, ja, eine Art von Anlage für sie gemacht wird und die meisten wollen sich vielleicht auch nicht damit beschäftigen. Und finde ich aber auch gut, dass es dann die Möglichkeit eventuell gibt für Leute, die sich damit beschäftigen wollen, die dann vielleicht sich ein Portfolio selbst zusammenstellen möchten für ihre Altersvorsorge.
Wichtig ist halt noch ein Satz dazu. Sieh mal an Schweden, ne? Das ist jetzt, also das soll kein Riesenverwaltungsapparat werden. Also Schweden, die Fondskosten sind ja sehr, sehr, sehr gering, auch im Vergleich zu anderen am Markt befindlichen gemanagten Fonds, sehr geringe Verwaltungskosten. Das soll schon sehr standardmäßig erfolgen. Das sollen gut bezahlte Leute sein, die sich auskennen, Experten vom Markt, aber die sollen halt sozusagen, ich sag's mal flapsig, da natürlich nicht rumzocken. Und insofern soll das ein sehr schlankes Ding sein und natürlich gerade auch da im Wettbewerb auch zu anderen vielleicht auch elektronischen Produkten am Markt sein.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant und wie du ja sagst, in Schweden sieht man ja, dass es funktioniert und dass die meisten Leute auch mit der staatlichen Anlagestrategie ganz zufrieden sein.
Genau. Vielleicht auch, weil sie sich im Wettbewerb stellen.
Genau, das stimmt. Vielleicht kommen wir mal zum anderen Thema, das du eben schon angerissen hast, nämlich das Thema Einwanderung und vor allem die Relevanz des Themas Einwanderungs für die Altersvorsorge. In dem Konzeptpapier habt ihr den Satz drin, Deutschland muss ein erfolgreiches Einwanderungsland wie Kanada oder Neuseeland werden, das attraktiv für ausländische Fachkräfte ist. Jetzt stellt sich für mich halt so ein bisschen die Frage, man hat ja in den letzten 20 Jahren so einiges versucht. Man kann sich natürlich jetzt darüber streiten, wie ernsthaft es versucht wurde, dass Deutschland ein Einwanderungsland für Fachkräfte wird. Und es war, ehrlich gesagt, halt nur bedingt erfolgreich. Ist es überhaupt realistisch, dass Deutschland den Wettbewerb um die Fachkräfte gewinnt? Und ist das insbesondere überhaupt realistisch, wenn man sich die Lohnunterschiede zu anderen Ländern wie zum Beispiel den USA oder England ansieht, die meiner Meinung nach zumindest im höheren Einkommensbereich da ja eine viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, den Wettbewerb um diese Fachkräfte zu gewinnen?
Ja, Wettbewerb ist natürlich eine Frage, übrigens dann auch bei Besteuerung. Ne? Wenn man besonders hoch besteuert, dann ist man als Einwanderungsland halt auch nicht so wahnsinnig attraktiv. Das wird manchmal von denen vergessen, die ansonsten sehr für Weltoffenheit sind und für Migration, aber trotzdem sagen, die Steuern müssen auf jeden Fall erhöht werden. Also die Leute reißen sich nicht um Deutschland wegen des fantastischen Wetters, über 30 Grad im Jahresdurchschnitt, der vielen wunderbaren Strände, die es auch in Deutschland gibt. Ich komme ja aus dem Norden, also Nordseeküste ist super. Aber mir ist schon klar, dass so mancher karibischer Strand oder auch in Kalifornien ein Ticken attraktiver ist. Und die Leute reisen sich auch nicht zwingend auf der Sprache um Deutschland. Also da haben wir Wettbewerbs vielleicht Herausforderungen, sage ich mal, gar nicht Nachteile, aber wir haben auch Vorteile, toller Standort, gutes soziales Sicherungssystem, das will ich auch gar nicht verschweigen. Aber ist in den letzten 20 Jahren was unternommen worden, ernsthaft unternommen worden? Ich würde sagen, nein. Der letzte untaugliche Versuch ist das sogenannte Fachkräftezuwanderungsgesetz der Bundesregierung, wo man sagen könnte, okay, das betrifft ja das richtige Thema, über was wir auch hier reden, nämlich Einwanderung in den Arbeitsmarkt leichter zu machen. Aber Realität ist, dass sogar die Bundesregierung selbst, und die hat das Ding geschrieben, auf Nachfrage sagt, na, wie viele Leute könnten denn da kommen? Da antwortet die Bundesregierung 25.000 im Jahr. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und ich will ganz kurz sagen, mit welchen Zahlen Herr Professor Werding für uns gerechnet hat. Er hat zwei Szenarien ausgerechnet, oder eigentlich drei, nämlich Status quo. Das würde nicht ausreichen ausdrücklich. Dann ein Szenario mit einem Zuwanderungssaldo von 300.000. Also Saldo heißt, wenn man die Wegzüge und die Herzüge sozusagen gegeneinander aufrechnet, von 300.000 und von 500.000. Und was interessant ist, der echte Gamechanger, also dann, wenn das soziale Sicherungssystem wieder stabilisiert wird, der Bundeshaushalt stabilisiert wird, das Rentenniveau stabilisiert wird und auch die Rentenbeiträge dauerhaft stabil sein können, das entsteht bei einer Nettozuwanderung von einem Saldo von 500.000 Menschen im Jahr. Das klingt jetzt gigantisch viel, insbesondere im Vergleich zu 25.000, ist aber, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen in Deutschland so in den letzten Jahren auch nach der Flüchtlingskrise gekommen sind, gar nicht so viel. Ich sage euch mal kurz die Zahl für das Jahr 2019, nach der Flüchtlingskrise, aber noch gar nicht so lange her im Vergleich zu diesem Jahr. Da waren es gut 320.000 Zuwanderung netto im Jahr. Ist aber durchaus ein gutes Jahr gewesen, muss man fairerweise sagen. Weil daran sieht man, also die 500.000 sind nicht Lichtjahre entfernt. Und jetzt vergleichen wir uns mal eine Sekunde mit Ländern wie Kanada, Neuseeland, Australien. Da erreichen die im Vergleich zu ihrer Bevölkerung locker die 500.000, also natürlich runtergebrochen auf deren Bevölkerungsgröße. Also die schaffen das locker und die haben es weniger nötig als wir. Das heißt, ich sag mal so, mag das Wording der Kanzlerin dann nicht, aber ich halte das für alternativlos. Wenn wir weiterhin Wohlstand in Deutschland haben wollen, ist es alternativlos, Einwanderung in den Arbeitsmarkt zu organisieren. Und ich füge hinzu, wir sind in Deutschland in den letzten Jahren aus humanitären Gründen, die vollkommen in Ordnung sind. Ja, es ist richtig, dass wenn Menschen vor Vertreibung flüchten, vor Krieg flüchten, dass man ihnen dann auch humanitäre Hilfe teilweise auf Zeit für die Dauer des Konfliktes zusagt. Aber mindestens genauso ist wichtig ist doch, dass man denen, die Lust haben durchzustarten, die sagen, ich habe Lust nach Deutschland zu kommen, will einen Job machen, halte mich natürlich an Recht und Gesetz, habe vielleicht sogar Lust, die Sprache zu lernen, dass man denen den roten Teppich endlich mal ausrollt. Wir haben in Deutschland ein ganz irres Recht. Also wir lassen, was humanitär nachvollziehbar ist, über das Asylsystem relativ leicht Menschen ins Land, parken sie, ich sag bewusst, parken leider sie oftmals dann in den sozialen Sicherungssystemen, geben ihnen keine echte Möglichkeit zu arbeiten. Und die Arbeitsmigration machen wir fast unmöglich. Also will eine ganz kurze Geschichte erzählen von einem Flüchtling, den ich im Jahr 2015, das war im Dezember kurz vor Weihnachten, Hochphase Flüchtlingskrise kennengelernt habe, damals noch als Landtagsabgeordneter in Niedersachsen, weil ich das DRK gefragt habe, ich will jetzt Flüchtlinge mal kennenlernen, haben gesagt, ja, wir haben auch ein paar Englischsprachige. Und der sagte zu mir auf meine Frage, warum er hergekommen sei, folgende Sätze, die ich total spannend finde. Er hat gesagt, ja, ich bin nach Deutschland gekommen, Herr Dürr, weil in meiner Heimat in Afrika wird gesagt, Deutschland sei ein reiches Land. Ich sage, das ist ja interessant. Da sagt er, nee, jetzt sei er 3 Monate hier. Deutschland ist kein reiches Land, sondern Deutschland muss ein unermesslich reiches Land sein. Habe ich gefragt, warum das? Sagt er, ja, Folgendes. Er sei jetzt 3 Monate hier. Deutschland ist ein unermesslich reiches Land, denn Deutschland ist das einzige Land auf der Welt, das er kennt, in dem man Geld dafür bekommt, damit man nicht arbeitet. Also dieser arme Mensch ist jetzt 3 Monate da gewesen, hat festgestellt, setzt sich da in die Ecke sozusagen, da ist noch die Steckdose für das Smartphone und arbeiten kommt gar nicht in Frage. Der hat es nicht verstanden, der hat gedacht, er kommt her und dann wird gesagt, okay, hier haben wir einen Bedarf, hast du vielleicht Lust, den oder den Job zu machen. Der war baff überrascht und ich glaube, es geht einigen so und ich glaube, wir sollten wirklich mal anfangen, diesen Menschen nicht in die Tristesse sozusagen der Beschäftigungslosigkeit zu verweisen, sondern ihnen die Möglichkeit zu geben, das nennen dann die Einwanderungspolitiker den sogenannten Spurwechsel und zu sagen, okay, wer sich an Recht und Gesetz hält, wer von eigener Händearbeit leben kann dann in Deutschland, der soll auch eine Möglichkeit haben, hier zu bleiben. Und diese Perspektive aufzumachen und auch von vornherein die legalen Möglichkeiten der Migration in den Arbeitsmarkt, da endlich die Hürden einzureißen, das wäre die Aufgabe einer kommenden Bundesregierung. Denn wir können es uns, ich glaube, in jeder Hinsicht nicht leisten, uns da abzuschotten. Es wäre vom Wohlstand her ein absolutes Desaster, wenn wir so weiter immer älter werden und gleichzeitig werden wir es dann nicht schaffen, dieses Wohlstandsniveau schlicht zu halten. Und das ist ein Riesenproblem. Wir haben heute schon, sage ich jetzt ein bisschen als Ökonom, so Deinvestitionstendenzen in Deutschland, die Ersatzinvestitionen in der Privatwirtschaft bleiben hinter den Abschreibungen zurück. Das heißt, es wird weniger investiert, als abgeschrieben wird. Und das sind ganz, ganz große Warnzeichen, die so eine demografische Krise am Anfang zeigt. Und die wollen wir abwenden. Und dafür braucht es nicht nur wegen der Alterssicherungssysteme, auch deswegen, aber insbesondere um den Wohlstand auch dauerhaft zu halten, der erwirtschaftet wird, braucht es Migration, Arbeitsmarkt. Und wenn man da offener für wird, glaube ich, dann ist vielleicht auch insgesamt diese ganze Frage Einwanderung, Flüchtling, Asyl auch mal gesellschaftspolitisch ein bisschen mehr befriedet, weil die Leute den Eindruck haben, irgendwie funktioniert das in Deutschland nicht. Also irgendwie hat man das Gefühl, die Einwanderung in sozialen Sicherungssysteme ist vergleichsweise leicht, aber ein Arbeitsmarkt ist schwierig und wir müssen es genau umdrehen, glaube ich. Wir müssen endlich da die Hürden einreißen. Das ist auch fair gegenüber den Menschen, die kommen wollen.
Dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Also ich komme ja aus einer Branche, ich bin Informatiker im Bereich der Unternehmensberatung, Digitalisierung. Wir können unsere Stellen, die offen sind, nicht besetzen, weil es ist niemand da. Und wir wissen, wo die Fachkräfte sitzen würden. Die sitzen außerhalb von Deutschland und Europa.
Genau, außerhalb von Europa auch.
Wenn man sich dann nämlich mit Themen wie EU-Vorrangprüfung etc. pp. Beschäftigen muss, dann ist die Bürokratie für diese qualifizierte Einwanderung so hoch, dass man letztendlich zu dem Schluss kommt, ja, funktioniert nicht, lohnt nicht, ich verlagere gleich den ganzen Standort. Also da bin ich ganz bei dir, dass wir da ganz, ganz stark drauf achten müssen und das auch machen müssen. Und zwar, wie gesagt, nicht nur aus der Perspektive Rente und Sozialsysteme, sondern auch Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland im internationalen Markt. Was ja jetzt noch ein spannendes Thema ist, ist so ein bisschen, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, so die Interaktion zwischen den Sozialsicherungssystemen und dem Haushalt. Und ein Punkt ist mir da in dem Konzept der Aktienrente aufgefallen, und zwar die Umschichtung der Aktien in mündelsichere Anlagen oder Vergleichbares am Ende der Laufzeit. Führt das nicht dazu, dass die Rentner zu Gläubigern des deutschen Staates und anderer europäischer Staaten werden?
Ja, natürlich ist das eine sichere Anlage, nämlich die klassische Staatsanleihe, logisch. Na, irgendwie muss man ja am Ende schauen, wo hat man Assets, die gerade in den letzten Jahren ungefährdet liegen gelassen werden können. Das ist, würde ich mal sagen, als technischen Vorgang beschreiben, der bei vielen solcher Altersvorsorgefonds so gemacht wird, weil man ja nicht will, dass man irgendeinen Knick am internationalen Markt, der auch global mal ausfallen kann, wir haben es jetzt gemerkt, auch wenn sich die Aktienmärkte glücklicherweise wieder erholt haben, auf Vorkrisenniveau in aller Regel, aber wir haben es da gemerkt, da wollen wir natürlich nicht, dass dann sozusagen das individuelle Vorsorgekonto dort in Gefahr gerät. Aber ja, du hast ein Stück weit recht, so ist es. Und dass wir da ein bisschen aufpassen müssen beim Thema Verschuldung, das ist vielleicht noch ein anderer Podcast mal wert. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Frage. Und zwar ist Es steht ja auch in der Studie von Professor Werding zu dem Szenario ohne Aktienrente da noch drin, dass die Summe der Beitragssätze von Renten, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung in einem Zeitraum in den nächsten Jahrzehnten von 40% auf 55% anwachsen würde. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, die gesetzliche Aktienrente löst da zumindest im Bereich der Rentenversicherung zum gewissen Teil dieses Problem. Aber da bleiben ja noch drei andere Sozialversicherungen, die jetzt angesprochen wurden. Kann man sich quasi auch die gesetzliche Aktienrente als einen ersten Schritt der FDP vorstellen zu einer notwendigen und nicht vermeidbaren Reform der deutschen Sozialversicherungen?
Also ich glaube gerade, wo ich weniger Experte bin, das muss ich zugeben, im Bereich der Krankenversicherung und der Gesundheitsvorsorge gibt es auch Reformbedarf, ohne Zweifel. Wir haben doch teilweise sehr bürokratisches System mittlerweile und die Frage, die die FDP schon mal aufgebracht hat, nämlich sollte man nicht jedem die Möglichkeit geben, in standardisierte, auch private Produkte sich zu versichern und so eine Art Privatisierung da sozusagen durchzuführen, steht sicherlich nach wie vor im Raum. Ich will eigentlich darauf verweisen, viele der Dinge, das haben wir bei der gesetzlichen Aktienrente gemerkt, aber das merken wir auch bei der gesetzlichen Krankenversicherung, die eben auch, sage ich mal, so eine Art umlagefinanzierten Anteil hat, schon deshalb, weil die größten Gesundheitskosten natürlich gerade eben in der zweiten Hälfte des Lebens entstehen und dadurch natürlich in einer älter werdenden Gesellschaft auch da einfach ein Kostendruck logischerweise entsteht und wir den nicht beantworten wollen mit rationierter Medizin, sondern wir wollen natürlich weiterhin Spitzenmedizin und auch eine gute Medikamentenversorgung, auch in einer älteren Bevölkerung. Da ist meine Antwort, neben Reformbedarf im Detail, da müssen wir dann auch die Kollegen der Gesundheitspolitik nochmal einbinden, ist Migration und Einwanderung der Schlüssel zu allem. Es ist der echte Gamechanger. Eine insgesamt stabile Bevölkerung vom Alter her führt eben dazu, dass diese ganzen Systeme nicht ins Rutschen geraten. Und da wollte ich nur zu den IT-Experten ergänzen, es fehlen in Deutschland allein 70.000 Lkw-Fahrer. Also insofern, es ist in allen Bereichen, es sind die Spitzenjobs, also es sind alle Jobs, die wir brauchen. Es ist nicht nur der ITler, nicht nur der Herzchirurg sozusagen, sondern wirklich ganz, ganz viele. Wir haben fast keinen Fachkräftebedarf, wir haben einen echten Kräftebedarf, weil sonst meine Sorge ist, dass, was du vorhin beschrieben hast, langsam wird sozusagen die Wirtschaft, auch die mittelständische Wirtschaft in Deutschland, die Zelte abreißen und woanders hingehen, wo jüngere Märkte sind, auch wachstumsstärkere Märkte und eben Märkte mit einem höheren Beschäftigungspotenzial. Und das ist ein ganz, ganz gefährliches Zeichen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns hier nicht, sage ich mal, arm schrumpfen. Und dazu würde dann eben auch passen, diese sozialen Sicherungssysteme, wo wir in Deutschland ja auch durchaus gut mit gefahren sind. Wir haben nichts gegen staatliche soziale Sicherung als auch als FDP. Die würden wieder da ins Lot kommen, eben auch die Krankenversicherung. Aber grundsätzlich natürlich alle Reformvorschläge, die die FDP die letzten Jahre gemacht hat, die machen weiter Sinn.
Ich würde sagen, dein letzter Satz und die Konsequenz, die du aus den Sachen gezogen hast, Deutschland muss wettbewerbsfähig bleiben, das ist, glaube ich, die Quintessenz der Reformvorschläge, die ich bisher gesehen habe. Das finde ich sehr schön. Ich denke, das ist ein guter Punkt, um das Gespräch zu beenden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Für mich als jemanden, der sehr lange schon am Kapitalmarkt ist, ist das ein richtiger Schritt. Ich bin jetzt seit bald 15 Jahren am Kapitalmarkt und freue mich, wenn ich auch mit meinen Rentenbeiträgen dann irgendwann mal am Kapitalmarkt bin.
Das freut mich sehr. Vielen Dank, Leon Michael. Es hat super Spaß gemacht, dass ich dabei sein durfte.
Vielen Dank auch nochmal von mir. War wirklich ein interessantes Gespräch.
Nach diesem spannenden Interview sprechen wir jetzt mit unserem Redakteur Nils über seinen Artikel Born to Vote. Vorher müssen wir aber noch eine kleine Werbepause machen. Heute gesponsert von Keep It Liberal. Die meisten von euch haben wahrscheinlich schon häufig von den schlimmen Zuständen im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos gehört. Aber was ist da eigentlich genau los? Tragen Deutschland und Europa dafür die Verantwortung? Und was muss konkret passieren? Unsere Redakteure Jonathan und Nils haben sich damit beschäftigt. Ihren Artikel Moria, Menschenwürde, Fehlanzeige findet ihr auf unserer Website oder in den Shownotes.
So, und nach diesem spannenden Interview zur gesetzlichen Aktienrente mit Christian Dürr ist nun Nils aus der Redaktion bei uns zu Gast.
Ja, hi, freut mich, dass ich erneut hier zu Gast sein darf.
Ja, das freut uns auch, dich wieder als Gast bei uns zu haben. Und das erste Mal ging es ja auch so ein bisschen um die Corona-Politik der Bundesregierung. Da hat sich ja in den letzten Tagen so einiges nochmal ergeben. Unter anderem steigt jetzt ja das Ministerium von Andi Scheuer in die Testlogistik zu Corona ein. Ja, das finde
ich. Andi Scheuer und Logistik, das sind doch nur zwei Worte, wenn man die zusammen sagt, die einen akuten Lachanfall auslösen. Also Mr. Maut Disaster, das soll jetzt was mit Logistik machen.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Also, dass man Andi Scheuer nochmal ein Vergabeprojekt von dieser Größenordnung und vor allem dieser Wichtigkeit gibt, das finde ich auch, muss ich sagen, absolut bemerkenswert. Ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Mir spannt Böses, sagen wir es mal so.
Also jetzt seien wir mal ehrlich. Das Ganze ist ja in der letzten Ministerpräsidentenkonferenz irgendwie so ein bisschen ins Rollen gekommen. Und ich glaube, am selben Abend oder am Tag danach, da bin ich mir nicht ganz so sicher, gab es eine sehr, sehr spannende Pressemeldung von der Aldi-Gruppe, die angekündigt haben, ab dem Wochenende 6. März, also ab morgen, wir nehmen nämlich am 5. März auf, Tests zu verkaufen. Und die Bundesregierung ist ernsthaft dabei, eine Kommission oder beziehungsweise Taskforce einzusetzen, um das Zeug zu beschaffen. Ja, wo leben wir denn?
Die Aldi-Pressemitteilung, die kam während der MPK. Also das war ganz geil. Ich glaube, das ging um, keine Ahnung, 16 Uhr oder was? Ging das, oder vielleicht auch 18 Uhr ging es los, und die MPK ging ja irgendwie bis 23:45 und dann kam halt die Aldi-Pressemitteilung und man hat das Gefühl, dann hat man gedacht, scheiße, jetzt müssen wir was tun, und dann hat man noch diese komische Taskforce ins Papier geschrieben. Also es ist sehr, sehr interessant, was da alles aktuell abläuft. Es scheint irgendwie so ähnlich gut zu laufen wie das mit dem Impfen. Naja, lassen wir uns mal überraschen.
Aber wenn ich mal zurückdenke an die MPK-Beschlusslage vom Vormittag, stand da nicht auch schon irgendwas zu den Schnelltests drin?
Ja. Also die MPK-Beschlusslage, also nicht Beschlusslage, sondern die Entwürfe sahen das immer vor, dass Schnelltests eingeführt werden sollen. In Österreich sehen wir das ja schon seit einem Monat. Da läuft es, und da läuft es auch sehr erfolgreich. Es war vorgesehen, dass in Schulen getestet wird, also dass jeder Schüler, da war immer so ein 1/2 Schnelltests, weil man da sich irgendwie noch nicht richtig sicher war, wie viel will man denn jetzt wirklich versprechen. Schüler, Lehrer sollen getestet werden. Dann soll jeder Bürger sich jetzt einmal die Woche freitesten können. Also ich glaube, die Impfzentren sollen das jetzt irgendwie mit übernehmen, wobei die ja schon selber völlig überfordert sind mit ihrer Kernaufgabe. Dann kannst du dich halt natürlich an den normalen Test stellen und eventuell noch bei privaten Anbietern oder so und bei Ärzten und Apotheken impfen lassen. Nicht impfen, sorry, testen lassen. Und dann sollen die Arbeitgeber, wobei das ist nur so eine laxe Formulierung, sollen dann möglichst auch noch Schnelltests bereitstellen. Mal gucken, was da jetzt so kommt. Und dann soll es ja auch irgendwie mit Schnelltests dann gewisse Öffnung geben.
Ja, man muss ja fast irgendwie schon dankbar sein, dass die Bundesregierung nicht auf die Idee gekommen ist, Gutscheine für Schnelltests anzufertigen und an die Haushalte zu schicken, wieder für 100 € pro Person. Also deshalb, vielleicht reicht das schon, um die Corona-Politik als leichten Fortschritt zu betrachten. Aber es fällt ja schon immer wieder auf. Natürlich ist auch die SPD in der Bundesregierung, aber ich denke, man muss da schon auch mal ganz klar die Verantwortung bei der CDU suchen und insbesondere auch bei der Bundeskanzlerin, wenn so eine Corona-Politik am Ende dabei rauskommt, insbesondere ja auch bei einer erfahrenen Regierung, einer erfahrenen Kanzlerin, die seit 16 Jahren Kanzlerin ist, dann darf sowas eigentlich nicht passieren.
Ja, man muss ja halt bei Angela Merkel, das ist ja so ein bisschen ihr Politikstil, dass sie immer zwischen allen Stühlen sitzt und es immer allen irgendwie so ein bisschen recht macht und immer ihre tollen Formelkompromisse schmiedet und allen es irgendwie so hinbiegt, dass sie einigermaßen damit leben können. Nur das funktioniert halt, wenn du vor der Frage stehst, öffnen oder schließen, eher schlecht. Weil wenn du einem Gastronom sagst, so entweder du darfst öffnen oder du darfst schließen, da gibt es halt keinen dazwischen. Und diese Möglichkeit hat sie halt in der Situation nicht. Und deswegen ist es halt so ein extremer Schlingerkurs. Man weiß überhaupt nicht, wo will die Bundesregierung eigentlich hin? Und was hat sie jetzt eigentlich genau vor und wie bewertet sie jetzt was? Und dann wird dann in der Ministerpräsidentenkonferenz, liest man morgens ein Paper, was da eingebracht wird, und abends kommt das gleiche Paper, aber mit 46 Änderungen, die systematisch in sich alle gar keinen Sinn ergeben, irgendwie wieder raus. Also ja, es ist sehr interessant, sagen wir es mal so.
Ja, das glaube ich auch. Also und es ist halt wieder mal ein Thema, wo man bei der Politik der aktuellen CDU zumindest einfach nur staunt. Von einem Thema, das die CDU ziemlich verbockt, zu einem nächsten Thema, wo die CDU eine Position hat, dass sich da nichts ändert, nämlich das Wahlrecht. Und zwar vertritt natürlich die CDU immer noch die Position des Wahlrechts ab 18. Jetzt haben die Freien Demokraten auf dem Bundesparteitag 2020 auf Antrag der Jungliberalen beschlossen, eine Forderung nach, also haben die Forderung nach dem Wahlrecht ab 16 beschlossen. Jetzt hast du dazu einen Artikel geschrieben, Nils, wo du schreibst, dass das eigentlich nur der Anfang sein kann und dass dir das halt gar nicht weit genug geht und dass du im Prinzip ein Wahlrecht ab 0 forderst. Wie kann man sich das eigentlich grundsätzlich vorstellen? Gehen dann Babys in die Wahlkabine?
Also das ist natürlich, glaube ich, die Frage, die meistens als allererstes kommt. Wie soll das eigentlich gehen? Natürlich ist es nicht so, dass Babys in die Wahlkabine gehen, sondern Kinder gehen dann in die Wahlkabine, wenn sie als mündige, frei verantwortliche Menschen, die sie zu einem gewissen Grad natürlich auch sind, ab einem gewissen Alter, über die einen früher, die einen später, wenn sie dorthin gehen möchten und ihren Wählerwillen artikulieren möchten. Und dass dann nicht ein Baby in die Wahlkabine gesetzt wird und gesagt wird, hier, kreuz mal irgendwas an, versteht sich, glaube ich, von selbst. Und die Geheimheit der Wahl gilt natürlich auch für Kinder. Also es ist nicht so, dass dann irgendwie die Eltern da das Kreuzchen machen oder so.
Aber wie verhindert man jetzt, ich sag mal, wir reden ja davon von Menschen, die 5, 6, 7, 8, 9 sind, Kinder, nicht Jugendlichen. Wie willst du denn überhaupt feststellen, ob die Tragweite ihrer Entscheidungen verstehen? Weil es ist ja schon so, dass mit einer Wahl ja auch Konsequenzen folgen. Vielleicht jetzt nicht auf individueller Ebene, aber auf gesellschaftlicher Ebene.
Ja, da hast du absolut recht. Wie stellst du denn fest, dass ein 40-Jähriger die Konsequenzen seiner Wahlentscheidungen überblicken kann? Guck dir bitte die Wahlergebnisse der AfD an. Die AfD ist interessanterweise im mittleren Altersspektrum zum Beispiel am stärksten. Und es ist halt nicht so, dass man bei Erwachsenen, nur weil die jetzt gerade 18 sind oder weil die einfach älter sind als Kinder, jetzt davon ausgehen kann, dass sie unbedingt dadurch politisch gebildeter sind, die Reichweite ihrer Entscheidungen besser überblicken können oder sich halt einfach eine Wahlentscheidung zurechtlegen, die dann am Ende für die Gesellschaft besser ist. Also ich finde das relativ anmaßend zu sagen, okay, das können Erwachsene per se besser als Kinder, denn wir sehen, wie einige und auch viele Erwachsene, also die AfD, ich weiß, ich habe das Wahlergebnis nicht mehr genau im Kopf, aber die AfD hat einen nicht unerheblichen Anteil, das sind Millionen Stimmen gewesen, für die AfD beispielsweise, die natürlich sehr unvernünftig dort angelegt sind und dementsprechend sehe ich das halt nicht als Argument an, dass man einem Kind dadurch ein so elementares, quasi das elementare demokratische Bürgerrecht, nämlich das Wahlrecht, womit man letzten Endes entscheidet, was passiert mit mir, was passiert mit meinem Geld, was passiert mit meiner Freiheit, was passiert mit meinen Grundrechten, wo man das, oder auch was passiert mit meiner Zukunft und der Zukunft meiner Kinder zum Beispiel, wo man all das mit entscheiden kann, einem Kind oder auch einem Jugendlichen dieses Recht wegzunehmen, weil man sagt, der kommt nicht, der kann nicht überblicken, was er am Ende mit seiner Stimme sozusagen anrichtet. Es ist natürlich letzten Endes auch so, dass auch kein Erwachsener dafür verantwortlich gemacht wird, wie er gewählt hat. Also du gehst ja jetzt auch nicht hin in Thüringen und haust in Thüringen jedem die Tür ein, der AfD oder Linkspartei gewählt hat, weil die falschen Parteien gewählt haben und wir deshalb jetzt eine blöde Regierungsmehrheit da in dem Landtag sitzen haben. So funktioniert halt Demokratie nicht.
Das ist definitiv halt ein gutes Argument, dass man natürlich die Reife nicht so wirklich an ein Alter knüpfen kann. Also dass man, ich meine, deine Frage, die du ja rhetorisch aufgeworfen hast, ab welchem Alter ist man reif genug, um zu wählen oder die Entscheidung seiner Wahl zu überblicken, das kann man nicht mit einem Alter beantworten. Und sämtliche Versuche, das irgendwie zu beantworten, enden immer in einer Generalisierung, die letztendlich Menschen das Wahlrecht abspricht, die absolut in der Lage wären, zu wählen. Jetzt könnte man natürlich auf der anderen Seite auch nochmal sagen, ich meine, du schreibst ja auch in deinem Artikel, in einem demokratischen Rechtsstaat hat ein Kind grundsätzlich die gleichen Rechte wie ein Erwachsener, was ja auch wahrscheinlich niemand bestreiten würde. Nun gibt es natürlich bei anderen Bereichen, insbesondere zum Beispiel dem Kauf alkoholischer Getränke oder dem Erwerb eines Führerscheins, Altersbeschränkungen. Wieso soll es das nicht dann auch beim Wahlrecht geben?
Ja, also erstmal, du musst es ja vom Grundsatz ansehen, ist nicht die Gewährung des Rechts begründungsbedürftig, sondern die Einschränkung desselben. Also der Staat muss immer begründen, wenn er in ein Grundrecht eingreift, in ein Bürgerrecht eingreift, dem Menschen eine Freiheit oder ein Recht wegnimmt. Und da sehen wir natürlich dann solche, du hast natürlich jetzt die beiden Beispiele aus dem Artikel gesagt, es gibt noch ganz viele andere. Ich glaube, das Größte, was man da nennen kann, ist die Vertragsfreiheit für Kinder, die halt natürlich und Jugendliche, die halt nicht gegeben ist oder nur teilweise. Und es ist natürlich so, dass es natürlich erstens hat es was damit zu tun, ich nehme jetzt mal die Vertragsfreiheit als allgemeines Beispiel, einen Vertrag zu schließen bedeutet auch immer, für diesen Vertrag zu haften und aus diesem Vertrag zu haften. Und auch der Führerschein, ein Auto fahren zu dürfen, bedeutet auch am Ende Haftung für einen selbst plus mögliche Gefahr für andere Menschen. Das Gleiche gilt beim Alkohol, natürlich weniger mit der Haftung als dessen, dass man sich selbst gefährdet. Aber es ist natürlich so, dass Kinder aus gewissen psychischen wie physischen Gesichtspunkten, die ja auch wissenschaftlich unbestreitbar sind. Natürlich kannst du dich jetzt darüber streiten, sollte man mit 16 Auto fahren dürfen, bin ich auch dafür. Aber dass man halt letzten Endes sieht, okay, es gibt ein gewisses Alter oder ein gewisses Alter, ab dem man gut oder besser, nee, gut ist es natürlich nicht, das möchte ich keinen so anstiften, aber besser Alkohol verträgt oder besser damit in der Lage ist, umzugehen. Aber es gibt es halt beim Wahlrecht einfach nicht. Also es gibt beim Wahlrecht erstens, du hast keine persönliche Haftung für deine Stimme. Und du hast natürlich auch keinen unmittelbaren Gefährdungstatbestand irgendwie, dass du jetzt irgendwie meinetwegen deine Umwelt gefährden würdest. Natürlich kannst du jetzt sagen, okay, wenn jetzt die ganzen Kids hingehen und wählen jetzt alle irgendwie der dritte Weg oder NPD oder irgendwelche noch schlimmeren Parteien, dann haben wir hier nachher am Ende eine faschistische Diktatur. Kannst du jetzt so argumentieren. Wird natürlich niemals erstens dazu kommen und zweitens ist es trotzdem im Endeffekt so, kein Mensch, auch kein Erwachsener, muss dafür haften, was er mit seiner Wahlentscheidung am Ende anrichtet und er gefährdet weder sich selbst noch andere unmittelbar dadurch und deshalb finde ich halt diese Vergleiche eher schlecht, denn es gibt aus meiner Sicht keinen sinnvollen Grund, außer traditionsbedingten Argumenten, das Wahlrecht einzuschränken anhand einer Altersgrenze.
Jetzt gehen wir mal von den ganzen technischen Details weg und sagen, okay, wir implementieren ein Wahlrecht ab null, was dann ja heißt, jede Person darf wählen, wenn sie der Meinung ist, wählen zu wollen. Wie sieht das denn konkret aus? Heißt das, dass Kinder, Jugendliche, wie auch immer, zum Wahlleiter laufen und sagen, ich möchte wählen?
Das heißt, dass Kinder, Jugendliche, wie auch immer, wie auch jeder erwachsene Mensch, also ich meine, vor einer Bundestagswahl musst du dich ja auch nicht beim Wahlleiter anmelden, sondern du kriegst ja deine Wahlbenachrichtigung nach Hause geschickt.
Bist dann in der Wahlliste eingetragen, genau.
Genau, du bist so eingetragen, dann kriegst du deine Wahlbenachrichtigung und dann läufst du zum Wahllokal oder beantragst halt deine Briefwahlunterlagen. Und Briefwahl ist ein Thema, tatsächlich, da muss ich gleich am Ende drauf eingehen. Aber im Endeffekt ist es erstmal so, dass auch dann die nicht nur jeder Mensch ab 18, sondern jeder Mensch bekommt und damit dann ins Wahllokal gehen kann und wählen kann. Jetzt kann man sich natürlich darüber unterhalten. Es gibt Leute, die fordern ein sogenanntes Familienwahlrecht, halte ich überhaupt nichts von. Denn du kannst nicht die Eltern für das Kind wählen lassen, weil das im Endeffekt einfach nur den Eltern mehr Stimmen gibt und wir müssen nicht irgendwie zum altpreußischen Ständewahlrecht zurück.
Außerdem habe ich da auch ein Problem mit der Gleichheit der Wahl, weil dann auf einmal Familien eine höhere Stimmgewichtung haben als
Nicht-Familien. Das ist auch nicht richtig. Also das darf auch auf keinen Fall so sein. Es ist im Endeffekt so, dass jedes Kind dann ins Wahllokal gehen kann, wenn es denn möchte und dann halt seine Stimme abgibt. Natürlich sind dann in gewisser Weise auch die Wahlhelfer gefordert, zu sehen, wenn da jetzt ein Kind am langen Ohr reingezogen wird und in die Wahlkabine geschubst von seinen Eltern, dass so man solche Geschichten unterbindet. Da muss man natürlich dann auch in gewisser Weise Präventionsarbeit leisten, aber im Endeffekt ist es erstmal so. Du hast jetzt eben das Thema Briefwahl, ja, hast du ja schon so einen leichten Kommentar gelassen. Das ist natürlich ein schwieriges Feld, weil natürlich kann man die Briefwahl, ich glaube, jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß es, die Briefwahl beantragt man nicht irgendwo, wo man dann sich ausweisen müsste oder sonst was, sondern ich schicke einen Brief an die Stadt und die schickt mir dann meinen Wahlzettel. So, da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, vielleicht unter 14, unter 16-Jährige, whatever, müssen dann vielleicht, oder von mir aus auch besser unter 10 oder unter 12-Jährige, müssen vielleicht vorstellig werden, um den Wahlzettel zu bekommen. Oder solche Lösungen, damit eben man eben dieses Familienwahlrecht gerade verhindert und verhindert, dass Eltern einfach für ihre Kinder einen zusätzlichen Briefwahlzettel beantragen und da dann einfach doppelt wählen.
Weil mit der Befürchtung müssen wir ja Tatsache reden. Wir befürchten ja auch, dass Kinder und Jugendliche, das war ja auch ein Debattenpunkt beim Wahlrecht ab 16, zu einfach von ihren Eltern zu beeinflussen sind und deshalb kein Wahlrecht zugestanden bekommen. Wenn man jetzt überlegt, dass wir das Wahlalter auf 0 absenken, dann steigert sich natürlich diese Befürchtung. Und wenn wir dann im Zusatz noch Briefwahl zulassen für diese wirklich sehr jungen Wähler, dann haben wir natürlich das Problem. Also da müssen wir mal ganz ehrlich sein, viele politisch engagierte Eltern, egal welcher politischen Couleur, würden das nutzen. Wer da was anderes glaubt, ist meiner Meinung nach naiv.
Nee, ich bin auch gar nicht so naiv. Also ich bin da jetzt im Artikel nicht drauf eingegangen. Allerdings, das ist natürlich ein valider Punkt. Und da muss man sich natürlich smarte Ideen überlegen, um das Ganze. Okay, sorry, ich habe smart gesagt, aber es ist halt so. Du musst dir halt smarte Ideen, vernünftige Lösungen überlegen, um solche Dinge halt eben nicht geschehen zu lassen. Machst du das dann, dass man vielleicht, man kann das ja auch für jeden Menschen anwenden, dass du vielleicht die Briefwahlunterlagen persönlich abholen musst und nicht die Briefwahlunterlagen einfach zugeschickt bekommst. Oder ähnliches. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, du könntest es zum Beispiel auch vielleicht nicht persönlich machen, sondern du musst dich per Video identifizieren. Und du musst sagen, ganz klar, ich möchte Briefwahl machen und nicht sagen, hier, ich unterschreibe mal irgendwie und dann kriege ich den Zettel zugeschickt. So. Es gibt sicherlich Möglichkeiten, das sicher, auch rechtssicher umzusetzen, aber das ändert nichts an meiner grundsätzlichen Einstellung, dass es da so kleinere Problemfelder gibt, die durchaus beachtenswert sind, aber das ändert nichts an meiner grundsätzlichen Einstellung, dass das kein Grund ist, Bürgerrechte zu verbieten. Und gerade, dass der Staat nicht in der Lage ist, das adäquat zu gewährleisten und vernünftig umzusetzen, kann ja nicht das Argument sein, das Bürgerrecht einzuschränken.
Jetzt hast du ja einen Abschnitt noch in deinem Artikel drin mit der schönen Überschrift No Taxation Without Representation. Und naja, dann würde man sich ja normalerweise fragen, oder die gewöhnliche Antwort von vielen Leuten wäre ja, naja, Kinder zahlen ja gar keine Steuern. Also gilt ja eigentlich dieser Satz gar nicht so wirklich in dem Fall, dass man dagegen verstößt, wenn man Kindern nicht das Wahlrecht zugesteht. Ist dieser Gedanke deiner Meinung nach falsch?
Der Gedanke ist grundfalsch. Also es gibt keinen falscheren Gedanken. Es liegt an zwei Punkten. Der erste Punkt ist, du kannst es in zwei Richtungen denken. Die erste Richtung ist, Hartz-IV-Empfänger zahlen doch auch keine Steuern, aber dürfen wählen. Zahlen keine Steuern ist natürlich auch wieder ein Euphemismus, weil es auch wieder nicht stimmt. Denn natürlich zahlt jeder Mensch Mehrwertsteuer. Und wenn das Kind so klein ist, dass es noch nicht selber ins Geschäft geht und irgendetwas einkauft, dann zahlen seine Eltern doch auch zum Beispiel für die Ausstattung des Kindes Mehrwertsteuer. Auch es gibt ja auch Mehrwertsteuer auf Windeln beispielsweise. Plus es gibt natürlich Kinder, die arbeiten. Es gibt Kinder, die Immobilien besitzen. Es gibt Kinder, die einfach vielleicht Geld auf dem Konto haben, wo Kapitalertragssteuer runtergeht. Es gibt so viele mögliche Steuerarten. Plus natürlich, was dazu kommt, ein Kind ist ja seinen Eltern gegenüber unterhaltsberechtigt. So, jetzt ist es so, dass natürlich der Staat die Eltern besteuert. Und durch diese Besteuerung sinken natürlich dann die Unterhaltsansprüche des Kindes, weil die Eltern am Ende, der Unterhalt wird auf Basis des Nettoeinkommens berechnet, dann am Ende die Eltern weniger Nettoeinkommen haben, von dem sie dem Kind Unterhalt zahlen können. Das sind alles Effekte, die man berücksichtigen muss. Zudem kommt ja durch die, durch die Ausgaben von heute entscheidet sich ja teilweise auch die Fiskalpolitik von morgen mit. Und deshalb müssen wir natürlich sehen, was der Staat jetzt ausgibt, wird vielleicht dem Kind in 20 oder 25 Jahren, vielleicht wenn es Steuern zahlt, wieder abgezogen. Und deshalb ist es nicht so, dass man das jetzt von der jetzigen Warte aus sehen kann, okay, das Kind zahlt jetzt vielleicht wenig oder womöglich gar keine Steuern. Aber es gibt auch ab einem gewissen Alter fast kein Kind, das keine Steuern zahlt. Denn fast jedes Kind geht doch ab einem gewissen Alter regelmäßig in irgendwelche Geschäfte und kauft irgendetwas ein.
Jetzt hast du schön dargelegt, dass es wenig technische und auch wenig verfassungsrechtliche Hürden gibt, sogar aus deiner Perspektive ein verfassungsrechtliches Gebot, das Wahlalter abzusenken.
Moment, da muss ich kurz reingrätschen. Es gibt kein verfassungsrechtliches Gebot, das Wahlalter abzusenken. Das sehe ich so nicht. Das ist eine rein politische Meinung.
Das ist ein, okay. Dann präzisiere ich, nachdem du gesagt hast, es müsste logischerweise abgesenkt werden. Welche Vorteile versprichst du dir denn, neben dem Fundamentalrecht, also das Wahlrecht, gewährt wird? Welchen praktischen Vorteil versprichst du dir davon, diese Reform durchzuführen? Weil bisher hast du ja einen ideellen Vorteil beschrieben.
Es ist auch in erster Linie ein ideeller Vorteil. Ich verspreche mir davon jetzt keinen praktischen Vorteil. Das finde ich auch bei Debatten über das Wahlalter immer ziemlich schwierig, sich einen praktischen Vorteil davon zu versprechen. Denn das bedeutet meistens, dass man das Wahlalter so schiebt, dass die eigene politische Richtung oder die eigene Partei möglichst gut dasteht. Deswegen ist es natürlich logisch, dass eine konservative Partei wie die CDU, die einen sehr hohen Anteil bei den alten Wählern hat, natürlich möglichst gerne das Wahlalter nicht abgesenkt haben möchte. Während natürlich eine Partei wie die Grünen, bei denen die Wähler tendenziell jünger sind und gerade auch in dieser Altersklasse bei den Leuten, die jetzt 16 sind, 16 bis 18 sind oder das in den nächsten 2-3 Jahren werden, natürlich gerade durch auch so Bewegungen wie Fridays for Future ein großes Potenzial hat, sind die natürlich auch dann dafür, das abzusenken. Bei mir ist das wirklich ein rein ideeller Zweck, weil ich halt, man muss dazu sagen, ihr wisst das mit Sicherheit, andere wissen das vielleicht nicht, ich bin einfach großer Bürgerrechtsfan und ich kann es nicht ansehen, auch wenn es vielleicht jetzt für mich keinen unbedingten praktischen Nutzen hat, ich habe keine Ahnung, wie meine Partei, die FDP, da irgendwie von profitieren würde bei den Wählern in der Altersklasse zwischen 8 und 18 jetzt unbedingt. Tendenziell schneiden wir auch bei jüngeren Wählern oft besser ab, aber gut, das führt zu weit. Es ist zumindest so, dass ich es nicht sehen kann, wenn Bürgerrechte ohne einen wirklich triftigen guten Grund eingeschränkt sind. Und ich sehe hier keinen triftigen guten Grund.
Denkst du nicht, dass das Ganze dazu führen könnte, dass letztendlich eine langfristigere Perspektive in der Politik eingeführt werden kann, weil momentan, so ist das mein Gefühl, ich bin jetzt auch nicht mehr ganz der Jüngste, aber auch noch nicht ganz so alt, ist es so, dass wir eine sehr auf die nächsten 3 bis 5 Jahre fokussierte Politik haben. Wir schauen uns immer wieder das Thema Rentenpolitik an, Sozialpolitik, aber für die großen Würfe der nächsten 20, 30, 40 Jahre gibt es einfach demografisch keine Mehrheiten. Könnte sich da nicht was ändern?
Das ist eine nette Vorstellung, muss man sagen. Und vielleicht ist die Hoffnung da auch etwas berechtigt. Ich bin allerdings zu sehr Realist, als dass ich denke, dass das tatsächlich irgendwie dadurch bedingt würde. Weil es leider immer so ist, dass Politiker Politik machen, nicht um gute Reformen in 20 Jahren zu machen, wenn sie vielleicht schon tot sind, sondern dass Politiker leider oft Politik machen, um wiedergewählt zu werden. Ja, und deshalb wird sich eben diese Politik des Legislaturperiodendenkens nicht durch eine Wahlalterabschaffung oder Absenkung irgendwie ändern. Deshalb, also natürlich, vielleicht ist die berechtigte Hoffnung da, allerdings glaube ich da jetzt nicht wirklich dran, dass das jetzt unbedingt am Wahlalter hängt.
Jetzt haben wir ja sehr, sehr viel über die Theorie hinter der Abschaffung des Wahlalters gesprochen und was das alles heißen würde für Politik, für die Wählenden oder auch generell für bürgerrechtliche Betrachtung. Vielleicht schließen wir mit einer etwas praktischer orientierten Runde mal ab, wo ich mal die Frage in die Runde werfe, ab welchem Alter hättet ihr euch reif genug gefühlt, zur Wahl zu gehen und ab welchem Alter wird ihr wählen gegangen, wenn es grundsätzlich euch euer ganzes Leben lang freigestanden hätte? Und dann würde ich mal mit dir anfangen, Nils, mit der Frage.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich war als Kind schon immer sehr an Politik und Weltgeschehen interessiert, aber hätte mich nie so richtig eingeordnet. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass ich, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, mich natürlich noch viel tiefer damit beschäftigt hätte. Und ich würde schätzen, dass ich zur Bundestagswahl 2013 dann wahrscheinlich das erste Mal, also da war ich 13 Jahre alt, das erste Mal an der Wahlurne gewesen wäre.
Dann, bei mir wird das komplex, nicht ganz so komplex, aus dem einfachen Grund, ich kann dir genau sagen, wann ich gerne gewählt hätte. Und zwar war das 2008, 2009 gewesen, im Sinne dessen, dass es damals groß diskutiert, Vorratsdatenspeicherung, die erste Diskussion der Vorratsdatenspeicherung. Und für die etwas Älteren, die sich auch damals schon ein bisschen mit Politik beschäftigt haben, die Killerspieldebatte war da auch sehr groß im Kommen. Und das waren für mich zwei Punkte, wo ich gesagt habe, scheiße, da sind keine Parteien oder nur sehr wenig Parteien im Bundestag, die irgendetwas für mich tun, sondern im Zweifel arbeiten sie alle gegen mich. Ich würde jetzt gerne mein Kreuz setzen. Und wenn ich das jetzt zurückrechne, wäre ich da auch 12, 13, 14, je nachdem in welchem Jahr gewesen. Also insofern vergleichbares Alter wie Nils. Spannend.
Ja, also finde ich in der Tat spannend. Dann werde ich vielleicht überraschenderweise ein deutlich niedrigeres Alter, ehrlich gesagt, nennen. Also, und dann gibt es noch eine kleine Extra-Geschichte dann obendrauf. Ich würde sagen, dass ich vermutlich entweder 2002 oder 2005 gewählt hätte. 2002 war ich 9 Jahre alt und hatte schon, ich glaube, zumindest ein Kanzlerduell live verfolgt und wusste ungefähr, für was die politischen Parteien stehen und wo ich mich einordnen würde. 2005 hätte ich sicher dann mit 12 Jahren gewählt. Aber tatsächlich, und das ist eine sehr interessante Geschichte, weil ich die immer von meinen Eltern erzählt bekomme und ich kann mich da selbst nicht mehr bewusst daran erinnern, die Gefahr für extremistische Parteien oder dass extremistische Parteien von kleinen Kindern gewählt werden können, ist meiner Meinung nach gar nicht mal so hoch. Da gibt es eine lustige Geschichte von mir dazu, das war bei der Bundestagswahl 1998 in der Tat, als ich dann, ich war dann mit meinen Eltern zusammen ins Wahllokal gegangen und ja, dann sieht man halt irgendwie, wie ein Stimmzettel aussieht und so weiter. Es ist halt alles sehr aufregend, das erste Mal das zu sehen. Und an die Wahl habe ich dann nicht wirklich eine bewusste Erinnerung. Ich wäre damals wahrscheinlich auch nicht in der Lage gewesen, wählen zu gehen. Aber es wird mir immer die Geschichte erzählt, ich wäre dann in der Woche danach, wahrscheinlich montags, in den Kindergarten gegangen. Und hätte dann, als die anderen Kinder was gemalt haben, hätte ich einen Wahlzettel gemalt. Und ich hätte dann so die Parteien draufgeschrieben, SPD, CDU, FDP, Grüne und damals auch die rechtsextreme NPD und ich glaube noch ein, zwei andere. Und die Betreuerin meiner Kindergartengruppe hat dann tatsächlich das Kreuzchen bei der NPD gemacht. Und ich muss dann, so wird es mir immer erzählt, nach Hause gekommen sein, total schockiert. Und musst du meiner Mutter gesagt haben, stell dir vor, die hat tatsächlich die NPD gewählt. Also man kann merken, manchmal sind kleine Kinder doch ein kleines bisschen, vielleicht ein bisschen resistenter gegen Extremismus als selbst die Betreuer im Kindergarten. Das nur so zur kleinen Einordnung.
Ich glaube, das hängt auch immer sehr von der Sozialisierung ab, also wie man erzogen ist, wie man aufgewachsen ist, wie man in das politische Umfeld, vielleicht auch von den Eltern so ein bisschen, wie einem das so beigebracht wird. Aber ich muss kurz noch eben auf Leon eingehen, der das mit der Killerspieldebatte erwähnt hat. Da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern. Da war ich zwar so 8, 9 Jahre alt, aber ich kann mich da auf jeden Fall noch dran erinnern. Vielleicht hätte ich dann sogar 2009 schon gewählt. Ich war damals zwar noch lange nicht in dem Alter, Killerspiele zu spielen, allerdings kann ich mich da noch sehr gut dran erinnern. Das kam nämlich auf im Laufe des Amoklaufes von Winnenden.
Korrekt.
Und das ist so ziemlich das erste große Nachrichtenereignis, an das ich mich jetzt so richtig erinnern kann, wo ich mich dran erinnern kann, wie ich darauf reagiert habe. Andere erzählen immer vom 11. September und so, und daher können sie sich so gut dran erinnern, kann ich natürlich nicht, ich war da ein Jahr alt, aber da kann ich mich noch genau dran erinnern.
Ja, also es zeigt sich aber, es hängt nicht so sehr davon ab, wie alt jemand ist, sondern ob gerade in der Großmedienlage, Großpolitiklage ein Thema diskutiert wird, das für einen relevant ist. Bei mir waren es wenig überraschend, wenn man jetzt so auf die letzte Zeit zurückblickt, Digitalthemen, die mich immer wieder nahe zur Weißglut gebracht haben und das heute auch noch verlässlich schaffen. Horst Seehofer habe ich seitdem gefressen. Also es zeigt sich, dass gar nicht so das Alter das Wichtige ist, sondern vielleicht, wie Nils gesagt hat, die Sozialisation und die politische Großwetterlage. Und ich glaube, das sollte man in der nachfolgenden Diskussion mal berücksichtigen und nochmal die eigenen Argumente daraufhin überprüfen, ob das damit zusammenhängt. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, Nils, für deine Zeit und für deinen Artikel. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zusammen zu diskutieren, und ich hoffe, wir konnten unseren Zuhörern einen kleinen Mehrwert bieten und vielleicht überdenken sie nochmal ihre Position.
Ja, das würde mich freuen. Vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Garantiert. Das lassen wir uns doch nicht entgehen. In dem Sinne, allen Zuhörern und Zuhörern vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns in der nächsten Folge.
Das war Lunchmeeting. Der liberale Podcast mit Leon und Michael. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, Apple Podcast oder überall sonst, wo es Podcasts zu hören gibt.